Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. Das wohl berühmteste Lied von Doris Day. Die Hollywood-Schauspielerin stand in den 50er und 60er Jahren für die patente, fröhliche und aufrechte Amerikanerin. Schon 1968 hat sie ihren letzten Film gedreht und längst ist sie zu einer Legende geworden. Nun ist sie im Alter von 97 Jahren gestorben. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir heute von der Premiere der Händel-Oper Rodelinda in Frankfurt am Main. In Augsburg ist ein Auftragswerk des FAZ-Redakteurs und Autors Dietmar Dart uraufgeführt worden, Titel Die nötige Folter. Und in Bielefeld findet zurzeit eine Tagung über Hate Speech statt. Die ist zurzeit in den sozialen Netzwerken zu erleben, aber Hassreden und Hasspredigten, die gibt es schon viel länger. Bettgeflüster, ein Pyjama für zwei oder ein Hauch von Nerz, so hießen die Komödien, mit denen Doris Day weltberühmt wurde. Sie war einmal eine der populärsten und auch kommerziell erfolgreichsten Hollywood-Stars. Die blonde Schauspielerin spielte mal eine Werbefachfrau, mal eine Innenarchitektin oder eine Sekretärin, die sich mit Rock Hudson oder Cary Grant heftige Gefechte liefert, bevor am Ende doch geheiratet wird. Beatrix Novi erinnert an eine Frau, von der man gar nicht glauben möchte, dass sie heute gar nicht mehr alle kennen.
Das ist das Schicksal berühmter Personen, dass sie irgendwann berühmt gewesen sein werden. Jüngere Leute fragen dann, wer war das noch? Auch die große Zeit der jetzt verstorbenen Doris Day war längst verflossen, ihre Filmlaufbahn seit 1968 beendet und doch wurde sie von erstaunlich vielen noch gekannt und verehrt. Erst recht in den USA, dem Land, für das sie einen bedeutsamen Frauentyp verkörperte. Ein Typ, der nicht jedermanns und jeder Frau Sache war. Das frische Gesicht wie ein Stück Kernseife, dazu die skulpturale, kunstblonde Dauerwellfrisur auf dem Kopf und die Mode der frühen 60er. Sackartige Blazer, ungünstige Rocklängen, eine Mode, die selbst die aufregendste Schönheit im wörtlichen Sinn alt aussehen ließ. Heute, die Perspektive hat sich mehrfach gedreht, erscheint gerade Doris Days Hausfrauen-Appeal samt Nerzjäckchen und Krokotäschchen als das amüsant widersprüchliche Element ihrer erfolgreichen Komödien. Pillow talk, pillow talk, another night of being alone with pillow talk. When it's all said and done, two heads together can be better than one. In diesen Komödien, mit denen sie seit den späten 50ern Erfolg hatte, spielte sie eben keine harmlosen Hausfrauen, sondern vielmehr taffe, patente, schlagfertige und berufstätige junge Damen, die auf den Hafen der Ehe und das dazugehörige Küchendasein zwar zusteuern, aber so, dass jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Das Ende der Nachkriegsrestauration war nah, der Feminismus stand vor der Tür. Vorerst aber blieben Doris Days Filmmänner, allen voran Rock Hudson, vor der Tür, der zum Schlafzimmer. Das Erotische zündelte nur in den vorehelichen Disputen, im Schlagabtausch zwischen Mann und Frau. Bettgeflüster, ein Pyjama für zwei, was diese Frau so alles treibt. Filme in der Tradition der Screwball-Comedy. Weniger verrückt, weniger atemlos, aber keineswegs lahm. Und oft gab's eine Gesangseinlage, denn Sängerin war Doris Day von Haus aus. Die Tochter eingewanderter Deutscher wurde als Doris von Kappelhoff in Cincinnati geboren. Ob 1922 oder 1924 war lange fraglich, sie hielt sich verständlicherweise an die letztere Version. Nachdem ein Autounfall die angestrebte Tanzkarriere zunichte gemacht hatte, verlegte sie sich auf das Singen. Schon als 17-Jährige trat sie im lokalen Radio auf mit den Songs ihrer jazzbeschwingten Ära. Ihr erster Erfolg, Day by Day, bescherte ihr den neuen Nachnamen. Der war einfacher auszusprechen als Kappelhoff. Das berühmte Que sera hatte sie im Repertoire lange bevor Alfred Hitchcock sie im Thriller Der Mann, der zu viel wusste, mit James Stewart zusammenspannte. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. In solchen Filmen hatte Doris Day Gelegenheit, mehr zu zeigen als ihr oft allzu prägnantes komödiantisches Mienenspiel, einen Hauch von Hysterie, eine Fähigkeit zur Schwermut. Ihre Stimme klang rauer, ihre Sprechweise distanzierter, als es die deutsche Synchronisation vermuten ließ. In ihrer eisernen Adrettheit sah Doris Day nicht nur aus wie eine typische Republikanerin, sie, die Reagan- und Bush-Freundin, war auch eine. Aber an erster Stelle galt ihr Engagement den Tieren und dem Tierschutz. Konsequenz aus einem Leben, das weit entfernt war von dem ihr aufgedrückten Sauberfrau-Image und vom Komödiantischen. Eine sehr frühe Ehe, die scheiterte, ebenso wie die zweite. Ihr dritter Ehemann verjubelte ihr Geld, bevor er starb. Und Doris Day musste erleben, dass ihr Sohn, das einzige Kind, vor ihr starb, an Krebs. Zuvor hatte er ihren letzten großen Erfolg vorbereitet. Eine CD mit unveröffentlichten Songs, die 2011 ein internationaler Charterfolg wurde. Da war Doris Day 89. Nicht mehr stupsnasig niedlich wie früher, sondern eine schöne alte Frau.
Die Hollywood-Legende Doris Day ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das war ein Nachruf von Beatrix Novi. Rode Linda, das ist die Titelheldin einer Oper von Georg Friedrich Händel. Sie ist die Frau eines Königs, der ins Exil geflohen ist und für tot gehalten wird. Aber er kehrt heimlich zurück, um Frau und Sohn aus den Fängen seines Widersachers zu befreien. Rodelinda wird von diesem Widersacher umworben und bedrängt. Er schreckt nicht einmal davor zurück, ihren Sohn als Geisel zu nehmen. Und erst als der König seinen Widersacher rettet, indem er ihn vor einem Anschlag bewahrt, da kommt die Familie wieder zusammen. Ein Happy End also. Aber ist am Ende wirklich alles gut? Regisseur Klaus Guth hat da so seine Zweifel und deshalb erzählt er die Geschichte in seiner Inszenierung aus der Perspektive des Kindes. In Frankfurt hatte Rodelinda gestern Abend Premiere und Elisabeth Richter war dabei.
Eigentlich könnte Rodelinda den Kopf in den Sand stecken. Sie glaubt ihren Gatten, den Langobardenkönig Bertarido, tot. Er war vom Herzog Grimoaldo aus Mailand vertrieben worden. Händel hat der Langobardenkönigin auch zu Herzen gehende Klagegesänge in die Kehle komponiert. Gleich zu Beginn trauert sie in Klaus Guths Inszenierung in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss eines englischen Herrenhauses aus dem 18. Jahrhundert. Unten vertreibt sich derweil ihr halbwüchsiger Sohn Flavio die Zeit am Tisch und malt fleißig in sein Skizzenbuch. Er verleiht all dem Horror, der sich ereignet hat und der noch kommt, so immer wieder Ausdruck. Rodelinda treibt nämlich ein riskantes Spiel. Vor den Augen ihres Sohnes lässt sie den Herzog Grimoaldo wissen, dass sie seinem Heiratsbegehren zustimmt, aber nur, wenn dieser auf der Stelle ihren Sohn töte. Aber auch ein machtbesessener Unhold befleckt seine Hände nicht unnütz mit Blut. Doch wie geht ein Kind mit solchen brutalen Plänen der eigenen Mutter um? Diese und andere Traumata rumoren in der Seele der stummen Rolle des Flavio. Klaus Guth macht ihn zur Hauptperson Sohn seines Regiekonzepts. Flavios Strichzeichnungen von Meuchelmord und mehr sieht man als Projektionen auf die Wände des weißen, klassizistischen, nach drei Seiten offenen Baus. Per Drehbühne blickt man in Zimmer, Treppenhaus oder auf die Vorderfront. Weitere Projektionen verwandeln die Szene in nächtliche Naturidylle. Christian Schmidts Bühne gibt dem Geschehen zuweilen so eine gespenstische Note. Klaus Guth macht seinem Ruf als Regisseur mit Passion für psychoanalytische Sezierung seiner Protagonisten alle Ehre. Das kühlweiße Labor scheint auf irgendeinem Stern in einem dunkelschwarzen Sternenhimmel zu stehen. Machtspiele und Familiendrama als Encounter-Gruppentherapie. Die Verwerflichkeiten aller Figuren bilden sich seismografisch in der Seele des kleinen Flavio ab. Die ihn bedrängenden Gespenster nehmen auch reale Gestalt mit riesen Fratzenköpfen an und verfolgen ihn durchs Haus. Musikalisch ist das durchaus heikel. Der Fokus wird von den Sängern ab und auf den pantomimisch agierenden Flavio hingelenkt. Man weiß nicht recht, welchem der vielen gleichzeitigen Eindrücke man sich zuwenden soll. Am Schluss wird nicht nur die Heimkehr und Rettung des totgeglaubten Bertarido gefeiert, es finden auch der bekehrte Bösewicht Grimualdo und Bertaridos intrigante Schwester Eduige zusammen. Es ist nur zwingend, dass alle dies obligatorische, glückliche Ende der Barockoper in verordneter Fröhlichkeit besingen. Der kleine Flavio, eindrücklich gespielt vom kleinwüchsigen Schauspieler Fabian Augusto Gomez Bohorques, aber weiter von seinen Phantasmen verfolgt wird. Problematisch war an diesem Abend das durchweg nervöse und bis auf wenige Ausnahmen auf zu schnelle Tempi setzende Dirigat von Andrea Marcon am Pult des Frankfurter Museumsorchesters. Es gab zu viele Ungenauigkeiten. Händels so farbige, die Abgründe der Figuren nachzeichnende Musik konnte kaum atmen. Sängerisch überzeugten vor allem die facettenreiche Sopranistin Lucy Crowe als Rodelinda und der Tenor Martin Mitterrutzner als Grimualdo. Der Countertenor Andreas Scholl als Bertarido schien stimmlich dagegen matt, er punktete durch schauspielerische Präsenz. Musikalisch eine eher durchwachsene Produktion, die aber szenisch viel Stoff zum Weiterdenken bietet.
Elisabeth Richter war das über die Premiere der Händel-Oper Rodelinda in Frankfurt. Als Lenin 2.0 hat man immer bezeichnet und erst kürzlich hat der FAZ-Redakteur Dietmar Dart in Zusammenhang mit der Europawahl seine Sympathien für die DKP bekundet. Er macht also keinen Hehl aus seiner kommunistischen Überzeugung, ganz im Gegenteil, und auch sein literarisches Schaffen ist gesellschaftspolitisch geprägt. Für das Theater Augsburg hat er jetzt ein Auftragswerk verfasst mit dem Titel »Die nötige Folter«. Darin werden tatsächlich drei Männer und eine Frau gefoltert, und zwar geht es dabei um wissenschaftliche Experimente. Michael Lages berichtet von der Uraufführung.
»Die nötige Folter« ist eine Art Versuchsanordnung über den Zwang zu zwischenmenschlicher Wahrhaftigkeit. Gefoltert wird im Streiten über Mittel, Macht und Möglichkeiten der bildenden Kunst zum einen und der avanciert zeitgenössischen Neurowissenschaften auf der anderen Seite, darüber hinaus im privaten wie gesellschaftlich-politischen Rahmen. Und da Dart zudem auch noch mit den Mitteln angewandter Science-Fiction-Fantasie zu Werke geht, ist das Kuddelmuddel ziemlich schnell perfekt. Wer hier wirklich mitkommen und am Ball bleiben will, muss mindestens so genau aufpassen wie die Schauspielerinnen und Schauspieler im Augsburger Ensemble. Jan Steigerts Bühnenraum gibt die Unordnung vor, mit dem Versuchslabor als Resterampe. Eine ausrangierte Supermarktkasse spielt mit, inklusive Warenlaufband, auf der eine der Spielfiguren liegt. Zwei kryptische Wesen machen sich an der Frau zu schaffen. Stier heißt das eine, Widder das andere, das auch einen Widderkopf trägt und überdies stumm ist. Gruselig grausam sind sie beide.
Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du ekelst dich. Hast fast gekotzt, als wir dem mit dem Bunsenbrenner die Fußsohlen verbrannt haben. Wie der geschrien hat. Große Effekte.
Diese beiden kryptischen Überwachungsstrategen handeln außer mit dem Lötkolben auch noch mit Fleischermesser, Haushaltsbohrer und Superriesendildo. Aber auch ein Verhörstuhl kommt zum Einsatz, auf dem die Hände der Opfer per Schnappschloss fixiert werden können. Im Zentrum aber steht ein Plexiglaskasten, den der drin sitzende Neurowissenschaftler schon zur Hälfte mit Formeln und Namen vollgekritzelt hat. Über dieser wirren Szenerie sind viele Videobildschirme platziert und eine Künstlerin ganz in Schwarz wandert immer mal wieder um die Szene herum. Schließlich liegt über und unter allem elektronischer Dauersound so kräftig, dass Akteurinnen und Akteure unentwegt in die an die Backe geklebten Mikrofone schreien. Schnellsprechhysterien bis zum Abwinken prägen die knapp zwei Theaterstunden. Liefert schon das Bild ständig neue Fantasien, so springt auch Darts Text unablässig hin und her zwischen den Ebenen. So viel immerhin wird klar, Doro, die Künstlerin, war es irgendwann leid, nicht verstanden zu werden, nicht vom Publikum, nicht von der Kritik. Da ließ sie sich vom befreundeten Neurowissenschaftler, dem im Plexiglaskäfig, ein Computerprogramm stricken, das gut versteckt ist in der Kunstperformance und als Trojaner sozusagen die Wahrnehmung der Konsumenten manipuliert. Das hat offenbar funktioniert und nun wendet diese Künstlerin, angeblich schon verstorben, tatsächlich aber unter dem Widderkopf als weiblicher Folterknecht tätig, die Methode unter nächsten Bekannten und Ex-Freunden an, bei zwei abgelegten Lovern und der Galeristin, die sie betreut hat. Die Ergebnisse sind teilweise tödlich. Aber mehr als dieses Setting lässt sich kaum erklären. Dietmar Darts rabiat rasante Wort- und Satzkaskaden erhellen die Geschichte nicht, streuen ihr immer noch mehr Splitter oder Krümel aus Gedanken ins Spiel hinein. Augsburgs Staatstheaterintendant André Bücker setzt mit aller Kraft auf schräge Effekte aus den gut sortierten Werkzeugkisten der Horror-, Splatter- und Science-Fiction-Ästhetik. Dadurch aber nimmt das Durcheinander eher noch zu. Und selbst wer sich mitreißen lässt vom schrägen Spektakel, hängt am Schluss womöglich ziemlich erschöpft in den Seilen oder eben im Theatersessel. Augsburgs Bühnen haben sich mit diesem Auftragswerk offenkundig eine gehörige Überforderung eingehandelt. Und das ist leider noch das Beste, was sich sagen lässt über die nötige Folter.
Meint Michael Lages über das neue Stück von Dietmar Dart, das in Augsburg uraufgeführt worden ist. Ob es um Impfpflicht geht, um türkische Hochzeiten oder die Friday for Future Demos, bei Diskussionen in den sozialen Netzwerken geht es nicht zimperlich zu. Ständig werden Menschen, Gruppen oder Institutionen beleidigt, beschimpft und manchmal sogar bedroht. Vor allem Flüchtlinge und Muslime sind Ziel solcher Hasstiraden, aber auch Politiker, Prominente oder unser Staat. Der Begriff Hate Speech oder eingedeutscht Hassrede hat sich dafür etabliert. An der Uni Bielefeld wird jetzt 3 Tage lang über das Phänomen diskutiert und die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, Ute Frevert, hat dort den Einführungsvortrag gehalten. Seit wann kennen wir denn das Phänomen Hate Speech, Frau Frevert? Ist das ein Begriff der vergangenen 10 Jahre?
Nein, das wäre viel zu kurz gegriffen. Also wenn man Hate Speech oder Hassrede definiert als eine vor allen Dingen öffentliche Rede, die eine bestimmte Botschaft vermittelt, der Ausgrenzung und vor allen Dingen der Feindschaft, möglicherweise sogar auch der Vernichtung dann dieses Feindes, dann haben wir dieses Phänomen schon sehr viel länger. Ich würde es immer dort ansetzen, wo, also ich habe sogar eine genaue Jahreszahl, nämlich das Jahr 1813, als sich die deutschen Lande sozusagen, oder nicht alle, aber vor allem Preußen im Abwehrkampf gegen die französische napoleonische Besatzung befunden haben und dort dann erst Moritz Arndt als, ja, kann man sagen, einer der ersten Hassprediger einen sehr einflussreichen Text geschrieben hat über den Volkshass oder Volks- oder Nationalhass, wo er dazu auffordert, die Franzosen zu hassen und eben vom deutschen Boden fernzuhalten. Also das ist sozusagen der Anfang und vor allen Dingen dann das 20. Jahrhundert mit dem Ersten Weltkrieg, dann in der politischen Polarisierung der 20er Jahre, der NS-Zeit, haben dann nochmal ordentlich einen draufgelegt.
Nun gibt es jetzt aber neue Möglichkeiten der Verbreitung. Was hat sich dadurch geändert?
Man hat ja früher mal vom Internet als einem Instrument der Demokratie und auch der Demokratisierung gesprochen. Was sicherlich der Fall ist, ist, dass die ganzen neuen Online-Medien erstens sehr viel mehr Leute in diesen Bannkreis der Hassrede ziehen, also Bannkreis in der Weise, dass sie Hassreden hören bzw. lesen. Es wurde heute Morgen auf der Tagung eine Statistik präsentiert, dass über die Hälfte aller 12- bis 18-Jährigen in Deutschland bereits Kontakt mit dieser Form der Rede hatten und da zum Teil so über ein Drittel auch selber Opfer dieser Rede schon geworden sind. Ich meine, dass Hass spricht, so ist ja der Titel dieser Tagung hier in Bielefeld, das passiert nicht erst in den Online-Medien, sondern da hatten wir früher Pamphlete, da hatten wir Flugblätter, da hatten wir dann vor allen Dingen seit dem späten 19. Jahrhundert eine Massenpresse, die mehrfach am Tag aufgelegt worden ist und sehr, sehr viele Leute erreicht hat. Aber neu ist, dass jeder Einzelne gewissermaßen seine eigene Rede da verzapfen kann. Und die Rede muss dann nicht, wie bei Ernst Moritz Arndt, 21 Seiten lang sein, sondern das kann einfach ein kurzes Twitter-Tweet sozusagen sein.
Kann das nicht auch etwas Gutes haben, wenn der Hass nicht unterdrückt wird, sondern wenn er geäußert wird? Auch nach dem Motto, bellende Hunde beißen nicht.
Naja, also, dass man mit etwas nicht einverstanden ist, dass man vielleicht auch zornig ist auf eine Person oder einen Gegenstand, ein Thema, was einem aufgedrängt wird, das, denke ich, ist legitim und darum streitet man auch. Mit dem Begriff des Hasses, der ja nicht zufällig so furchtbar hässlich auch klingt. Also bei Bert Brecht gibt es diesen wunderbaren Ausspruch aus diesem Text an die Nachgeborenen von 1939, auch der Hass, in Klammern gegen die Niedrigkeit, also er meinte dann sozusagen gegen die Nationalsozialisten. Auch der Hass verzerrt die Züge. Also ein Hassender ist nicht mehr freundlich, ist eigentlich auch nicht mehr gesellschaftsfähig. Mhm. Und diese Art von Verzerrung der Züge ist etwas, was Hass letztendlich für Demokratien vollkommen untauglich macht. Denn mit verzerrten Zügen kann man auch nicht streiten, kann man sich nicht auseinandersetzen und kann man vor allen Dingen nicht um das ringen, was eine Demokratie, die verschiedene Meinungen gelten lässt, dann letztendlich auszeichnet, nämlich einen Kompromiss. Also ein Hassender ist nicht kompromissfähig.
Ist denn die Hassrede ein Ausdruck für die Verrohung unserer Gesellschaft, die zur Demokratie jetzt nicht mehr fähig ist?
Ja, Verrohung der Gesellschaft ist so ein allgemeiner Befund. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Wenn wir in die 1920er Jahre hineingehen, finden wir dort Hassreden und auch gewaltsame Aktionen, die auf diese Hassreden folgen oder die von Hassreden begleitet werden, die sehr viel dramatischer gewesen sind als das, was man heute sieht. Aber was sicherlich eine neue Qualität der jetzigen Zeit ist, ist, dass jede Art von Kontrolle, die über Institutionen läuft, letztendlich verlieren. Also selbst Zeitungen hatten früher gab es einen gewissen Kommand, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und bestimmte Dinge wurden einfach nicht gedruckt. Im Internet, auch wenn wir Heiko Maas neues Gesetz zugunsten
des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes,
kann einfach fast alles gesagt werden. Und wenn es einmal in der Welt ist, findet es Follower, findet es Likes. Und bestimmte Dinge sind einfach nicht sagbar und das ist auch gut so. Denn wenn sie sagbar sind, ziehen sie einen Rattenschwanz von Folgehandlungen nach sich, die eine Gesellschaft entzivilisiert.
Das war die Historikerin Ute Frevert. Sie nimmt in Bielefeld an einer Tagung zum Thema Hate Speech teil. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Kunst ist Arbeit und Arbeit ist Kunst. Das war so ein Spruch von Anatol Herzfeld. Der Meisterschüler von Josef Beuys ist tot. Wie die Stiftung Insel Hombruch mitteilte, starb der Schmied, Polizist und Künstler Anatol am Freitag 88-jährig. Viele Werke von ihm werden auf Hombruch erhalten bleiben. So sein Freiluftparlament, 27 große Stahlthrone, kreisförmig angeordnet. Der mehrmalige Dokumenta-Teilnehmer war aber vor allem Aktionskünstler. So protestierte er nachdrücklich gegen die fristlose Entlassung von Josef Beuys im Jahr 1972, als dieser sich als Düsseldorfer Kunstakademie-Professor nicht um den Numerus Clausus scherte, sondern möglichst viele Menschen bilden wollte. Der Beuys-Jünger holte ein Jahr später seinen geschassten Professor in einem Einbaum über den Rhein. Die Heimholung im Blauen Wunder, eine mythenumwobene Fluxusaktion, von Anatol Herzfeld knapp erzählt.
12 Meter lang, aber 1,8 Tonnen schwer, aus einer Schwarzpappel geschlagen. Ich wollte, dass dieser Mensch da wieder seine Basis einnimmt.
Seine Basis einnehmen in den Reihen seiner Schüler, und sei es in einer Kneipe, statt in der Kunstakademie. Dieses Leben ganz im Dienst von Josef Beuys ist jetzt zu Ende gegangen. Mit Anatol Herzfeld ist auch der letzte Künstler aus der Gründungsriege der Museumsinsel Hombruch verstorben. Eigentlich sollte das Echtzeit-Architekturfestival Urban Action im Jenaer Plattenbaugebiet Neulobeda Anfang Mai dies bewirken. Mit temporären Bauwerken im öffentlichen Raum die Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Orte lenken. Das ist, wie sich jetzt in Thüringen herausstellt, nur bedingt gelungen. Denn da gab es auch eine schnell zusammengezimmerte Holzkonstruktion in einem stillgelegten Brunnen zu sehen. Die sollte zum Klettern einladen. Wegen Sturzgefahr hat die Stadt Jena aber überstürzt, zunächst nicht etwa die neue Konstruktion abgebaut, sondern ging dem alten Brunnenkunstwerk aus DDR-Tagen an den Kragen. Ohne die Aktionskünstler vorab zu informieren, hat sie durch Männer vom Kommunalservice zwei Brunnenfiguren entfernen und abtransportieren lassen, deren Zustand ist ungewiss. Die Betonfiguren hatten in den 1970er Jahren Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht entworfen, beides bedeutende Vertreter der konkreten Kunst in der DDR. Nach einem Aufschreien der Stadt über das grobe Vorgehen stellt der Oberbürgermeister Jenas nun langfristig eine Wiederherstellung in Aussicht.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.